www.kamikaze-radio.de. Die Zusammenrottung am Telefon bei mir. Hallo, die Zusammenrottung.
Ja, moin, hallo, moin.
10 Jahre war ja Pause bei euch so ein bisschen.
Nochmal? Was?
10 Jahre war es ja ruhig um euch.
Ja, ganz schön ruhig, ja. Wie man gerade auch gehört hat, ja. Ja, da wie wir vorhin schon drüber gequatscht hatten, hatten wir uns ein bisschen so in alle Winde zerstreut, ne? Die einen haben gar keine Musik mehr gemacht. Ich glaube, die andere hat auch mehr zu Hause Bass geklimpert, oder?
Ja.
Und wieder vor einem Jahr so angefangen zu spielen. Kannst du, wie gesagt, wenn ich mit dem spreche, dann hat er gesagt, oh, die Gitarre, die hänge ich mir schön an die Wand, aber die werde ich nie mehr auspacken und also selber spielen. Und wie gesagt, ich hatte mein Glück bei Towerblocks gefunden und auch Bock gehabt, damit rumzuziehen. Dadurch war das Thema erstmal halt gegessen. Ne?
Ja. Das heißt, 88 gegründet, 1990 kam die erste Demo von euch raus. Jetzt erst recht.
Mhm.
Die hat ja damals so einen riesen Anklang gefunden, habe ich gelesen. Die wurde ja damals schon im Radio gespielt.
Das muss vor allem die Anlage erzählen. Ich kann nur kurz erzählen, dass ich auch bei damals DD64 war so ein richtig guter Hörerchart, so ein DDR-Sender, den ich aber sogar in West-Berlin immer ganz gerne gehört habe. Ja, sie haben recht geile Musik gespielt schon vor der Wende.
Also West-Berlin hat Ostradio gehört?
Glaubt man nicht, ja. Das ist, ja, es gab sozusagen auch im Westen einen Teil der Ahnungslosen. Es muss dann wahrscheinlich irgendwo bei Mainz gewesen sein oder so. Die kein Ostradio hören konnten. Nee, weil das war wirklich, wenn ich überlege, in Berlin selber, da gab es Radio for You, hieß es dann, da ist DD64 auch aufgegangen später drin, aber es war lange nicht so gut wie diese DD64, also zumindest bestimmte Sendungen, davon Lutz Schramm, genau, war der eine Moderator da, der wirklich geniale Musik gespielt hat, also auch alles von härteren Gangarten und auch viele Punkbands, und da gab es immer Hörercharge, und da bin ich als kleiner Kiddie-Punker war ich auch nicht mehr richtig, ich war noch schon 22 oder 23, aber schon so vorm Einschlafen mein Bett gelegen und denke, oh, Platz 2 irgendwie, Bad Religion, Platz 1 Zusammenrottung, als noch nicht Mitglied, aber fand ich schon beeindruckend. fand ich auch gerade cool, dass die halt dann nicht so auf die Hörer achteten, was der Geist besaunt, was ist gerade so tierisch ne, wie Bad Religion oder so, sondern dann als knallhart der kleine Mann von Zusammenrottung da auf Platz 1 gewählt haben. Ja, Liane kann vielleicht davon auch noch was erzählen, die kennt ja die Zeiten auch noch, ne?
Ja, da war sie ja richtig dabei, ne? Urgründungsmitglied, Liane.
Ja, Liane, ich halte meine genau das Telefon mehr von Liane, genau.
Das ist schon wieder andere über. Ach, war es eigentlich. Ja, nur still Frage.
Du bist ja 88 richtig dabei gewesen.
Ja.
Wie ihr habt damals zu dritt angefangen, glaube ich, erst.
Nee, erst zu zweit. Also mein Ex-Kameraden hier, Alex Kante, der Gitarrist war bei Zusammenrottung.
Ja.
Da haben wir damals noch keinen Proberaum gehabt und haben in der Plattenbaubude ja einfach mal ein bisschen versucht zu klimpern und haben dann eines Tages im August, war das 88, wir haben Garagentrakte bei uns in dem Block gehabt und haben dann irgendwie ein Schlagzeuggeräusch gehört und sind dann am zweiten Tag dann einfach mal runter und sind dann dem Schlagzeuggeräusch nachgegangen, wo es nur herkommt, und siehe da, Klo wurde damals, Frank Reckner, der am Schlagzeug gesessen hat, war da im in der Garage und hat da geprobt.
Ja.
Und dann hat man Schlagzeug gefunden. Ja, und dann haben wir zu dritt weitergeprobt, da haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir nicht mehr in der Plattenbude zu proben, ist einfach nur 10 Meter weiter in der Garage.
Aber merkst du was, die löst gleich die Frage auf. Das hat vielleicht mal gepasst.
Ja.
Ah ja, stimmt, das war ja dann bei... Stimmt, nee, okay, das überspringen wir.
Nicht wahr, nee.
Nee, das ist überspringen, genau.
Ja, und so war das damals. Kein Proberaum, die Garage hat gereicht. Kam zwar ab und zu ein paar Anzeigen vom... Ja, unseren Abschnittsbevollmächtigten.
Kennt man hier ja nicht
mehr. Nee, kennt man nicht mehr. Ja.
Ist mal Konzerte zu geben, war ja damals fast unmöglich.
Jo.
Da musste man ja so eine sogenannte Einstufung haben.
Ja, die haben wir leider nie gekriegt. Sagen wir mal so, wir haben es aber nicht probiert, weil mit den Texten, die wir hatten, hat es auch keinen Sinn gemacht, weil die hätten wir eh nie gekriegt. Und haben wir gedacht, gut, spielen wir halt irgendwo eine Kirche oder. War ja sowieso 88, 89, weil sowieso heiße Fahrt im Osten damals gewesen. Und also ein offizieller Auftritt war eh nicht zuerst mal zu denken. Also
Ich frage mal so eine Einstufung. Muss man sich das quasi so vorstellen, wie bei Deutschland sucht den Superstar, dass da so eine Jury sitzt und dass man denn da seinen Song vortragen muss? Oder wie läuft das?
Ja, teilweise musste man englische Texte oder covern, war erlaubt, glaube ich. Und teilweise musste man seine eigenen vorgetragenen Texte, wenn die deutsch waren, Und es war ein bisschen kompliziert, aber letztendlich saß in der Einstufungsjury, ich weiß nicht genau, wer von den Pudis da saß, aber da hat man auch keine Chance gehabt.
Maschine,
genau.
Was von den Pudis?
Hier Pudis, seit damals unten durch.
Aber das heißt, dass im Grunde die Deutschland sucht den Superstar nur ohne Wiederholen, würde ich sagen.
Also dann rufe ich jetzt mal zum öffentlichen Boykott von den Pudis auf.
Ja, aber naja. Ist lange her, aber man vergisst es nicht.
Ja.
wenn irgendwann die Pudis blutend im Hinterhof gefunden werden, mit einer platzenden Kopfwunde, dann wisst ihr, wer es war. Ne? Wir sind ja hier unter uns. Ne?
Ich habe mal gelesen, auch dass einer von euch unter Punk Nummer 164 geführt wurde.
Das war Alex Kanzi gewesen, der Gitarrist, der mit mir damals mit mir angefangen hat.
Sag mal, woher weiß man, dass er als Punk Nummer 164 geführt wurde?
Ja, der wusste, er war damals auch er wurde mal vorgeladen von der Stasi und da hat er seine Akte gesehen. Und da stand die Nummer drauf.
Achso, da kriegt man dann deine Nummer verpasst, so halbwegs noch eintätowiert und los geht's.
Welche Richtung Punk wurde er eingestuft? Jawohl, richtig Punk. Also kein, wie war das damals noch?
Staatsfeind, oder wie hieß das damals?
Noch anders gesagt?
Systemkritiker.
Modepunk,
da
unten noch,
Punk.
Ja. Nee, aber richtig Punk.
Ey.
Was, da wurde sogar unterschieden zwischen Modepunk und politischen Punk quasi?
Was? Was ist Modepunk? Modepunk ohne politische Meinung.
Ja.
Wobei man sagen muss, die Skins und die Metal-Fans wurden ja auch registriert.
Jawohl, da kann jeder mitreden. Er war ein alter Mettler unter Küchenfee. Ja, erzähl mal ein bisschen.
Aus deiner Zeit bin ich registriert worden. Also,
aber du bist geflüchtet.
Ja, deswegen, weil ich nicht registriert worden wollte. Genau.
Unter welcher Nummer oder unter was wurden die Pudis denn geführt? Negative Popmusik.
Teilweise staatstreu bin ich.
Ne, ich denke mal, die wurden ja nicht geführt, weil die ja bestimmt irgendwie akzeptiert wurden.
Richtig. Ja, mit Erik, ach du und du.
Ja, die durften ja sogar, übrigens, weiß ich auch noch, ich war ja damals als von meinen Eltern übrigens hier mitgeschleift immer auf irgendwelchen Friedensdemos. Ne? Jetzt komme ich mal zu meiner Hippie-Zeit. Ne? Als 13-14er, da durfte ich dann so Bands wie Karat und Pudis auch im Westen sehen. Das war auch so amüsant, vorm Reichstag und so weiter. Das war ja direkt an der Mauer, der Reichstag, ne? Und also Monster-Show und alles. Und ich wundere mich, was es in der DDR für Trucks gibt, ne? Da kannte ich ja sonst ohne Trabi und Wartburg, ne? Aber die waren mit fetten Traktor und so weiter. Und da musst du sein, so viel ich zumindest erfahre, habe ich wirklich 150%ig sein, damit du als Band rüber konntest, ne? Mhm. Und was ich aber erstaunlich fand, dass die Skeptiker auch dann einen Plattenvertrag schon hatten, ne? Oder gekriegt haben.
Ja, die Skeptiker waren ja ein bisschen toleriert oder akzeptiert oder.
Ja, die hatten eine Einstufung, so wie ich weiß. Müssen die alle sagen,
ja, genau.
Die haben MTJ vor der Vertrag unterschrieben.
Ah. Die haben eine Einstufung gehabt, so, genau, irgendwas war da.
Die sind MTJ vor der Vertrag.
Weil die hatten doch eine Amiga-Platte, so wie ich auch weiß.
Ja.
Das fand ich auch schon spannend, weil das war ja für DDR-Verhältnisse bei den Texten auch schon recht offen, ne, sozusagen. Hätte man eigentlich nicht gedacht, dass sie sowas erlauben.
Die wurden geführt unter die anderen Bands.
Die anderen Bands.
Die waren farblich gekennzeichnet.
Das muss ich alle sagen, davon weiß ich jetzt noch nichts. Die waren gekennzeichnet.
Ja, wahrscheinlich, das
ja, genau.
Gibt's ja immer so eine Häkelchen. 1990, wie die Demo rauskam, ging es ja richtig los mit euch, sag ich mal. Aggressive Rockproduktion kam auf euch zu.
Mhm.
Und hat mit euch einen Plattenvertrag gemacht. Gleich unter den Nagel gerissen, weil das Ding muss ja so eingeschlagen haben. Das ist ja gleich, was habt ihr? Ja, gut, ich meine, Zusammenrottung ist da nun eine Band. Ich habe ja eure CDs gerade hier liegen, weil mal die erste ist ja das Reich der wilden Tiere. Drei Plattenverträge habt ihr unterschrieben.
Ja, ich glaube, das ist einer Plattenbutze, ne? Also insofern,
oder ein Vertrag für drei?
Über drei Scheiben, genau.
Für drei Scheiben,
also ich war ja auch nur bei der letzten dabei, bei der Systemstörung.
Ja.
Ich habe das halt auch, kennst du von Diana und Kanz ein bisschen die Geschichte, war der Manager von Sando, einer hat, der Vertrag wurde vermittelt, ne, sozusagen. Also es war jetzt keiner, der gesagt hat, oh, die sind ja in DD64-Charts, die sind morgen garantiert auch bei, weiß ich nicht, in Amerika zu verkaufen und übermorgen bei Deutschland sucht den Superstar. Ja. Ne? Das war also weniger, das wurde schon vermittelt, ne.
Und, ja, gut, aber ich meine,
auch ein Begriff noch, oder? Also,
aber ist ja schon mal ehrenhaft, sage ich mal, wenn man schon mal so vermittelt wird, schon mal ein AGR. Und AGR war ja zu der Zeit, Slime, Toxoplasma, alle großen Bands haben ihre Scheiben rausgebracht auf AGR.
Ja, das war auch, finde ich, auch beeindruckend. Also wie gesagt, als einer, der ja nicht mal den Vertrag unterschrieben hat oder der nicht den letzten Abschnitt des Vertrags miterfüllt hat. Ne? Das war ja ein Vertrag über drei Platten. Ne? Aber ich fand es, als ich in die Band kam, auch schon beeindruckend, sondern Bands bekommen, die bei AGR gesigned hat. Also, weil es war so damals für mich als Kiddie-Punk eigentlich auch die ganzen alten Bands halt, wie Slime und ja, wie du sagst, Toxoplasma, fand ich auch mal eine klasse Band, die wir heute noch haben vor, dass die bei AGR waren. Ne? Und sonst kannte ich zu der Zeit halt auch, ich überlege gerade, aber keine Band aus Deutschland, die bei AGR relevant noch für Deutschpunk war, die da gesigned hatte. Ne?
Ja, da kann man ja schon fast sagen, warst du gerade mal ein bisschen Westwind geschnuppert und schon war AGR unter Vertrag.
Genau, ja.
Ich bin Song von euch, keine Panik, und dann quatschen wir gleich weiter.
Alles klar.
Kurz gefragt, keine Panik, worum geht's in dem Song?
Keine Panik ist ein Umweltschutzsong, ne? Über Wirtschaftsverflechtungen, wo man gerade schon alles, man erfährt ja nie so richtig die kann man sagen, die Wahrheit über die Presse, ne? Und aus den Medien, und so wird es uns irgendwann auch mal gehen. Das wird heißen, weiß ich nicht, da ist mal irgendwo ein kleines Fass geplatzt und eigentlich sind schon irgendwie drei Atomkraftwerke unter ihnen in die Luft gegangen. Wir wissen es halt noch nicht, ne? Aber keine Panik, ihr wisst ja, ne?
Keine Panik, 1993 von dem Album Widerstand.